an alle da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Euer integrativer Psychiatrie-Podcast der Kai-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Heute soll es ganz speziell um ein Thema gehen, und zwar um den Zwang in der Psychiatrie. Und da habe ich mir eine Expertin zur Seite geholt, und zwar Frau Dr. Ulrike Martinsen, die mit mir hier dabei ist und mit mir der Wahrheit ein Stück weit näher auf den Grund gehen möchte. Hallo Ulrike.
Hallo Emma.
Ich freue mich super doll, dass du hier bist, und ganz zu Beginn frage ich dich jetzt einfach mal, okay, was bedeutet Zwang in der Psychiatrie und warum ist es so wichtig, dass wir genau heute über dieses Thema sprechen?
Es ist wichtig, über den Zwang in der Psychiatrie zu sprechen, weil es so ist, dass Menschen mit psychischen Störungen natürlich genauso wie Menschen mit körperlichen Erkrankungen das Recht haben, sich gegen eine Behandlung zu entscheiden. Und das gilt auch, wenn ihnen eine Behandlung von einem Arzt oder von einem anderen medizinischen Professionellen empfohlen worden ist. Dennoch ist es bei psychischen Erkrankungen so, dass es Gesetzesgrundlagen in Deutschland gibt, die aussagen, dass Menschen auch gezwungen werden können, sich psychiatrisch behandeln zu lassen. Und zwar gibt es Bundesgesetze und Landesgesetze, die das unter engsten Voraussetzungen ermöglichen, jemanden in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen, gegebenenfalls auch sogar weitere freiheitsentziehende Maßnahmen erlauben und die eine medizinische Behandlung gegen den Willen einer Person erlauben. Entscheidungen über Zwangsmaßnahmen auf der Grundlage dieser Gesetze erfordern immer, dass dabei das Gericht involviert wird, dass ein Verfahrenspfleger, also ein Rechtsanwalt, eingesetzt wird. Gegebenenfalls, wenn es um die betreuungsrechtlichen Entscheidungen geht, der gesetzliche Betreuer die Anträge dafür stellt und diese Maßnahmen trägt. Es handelt sich also nicht alleine um ärztliche Entscheidungen. In Deutschland befindet sich natürlich der bei weitem größte Teil der Menschen freiwillig in psychiatrischer Behandlung.
Und das ist ganz wichtig, dass wir das nochmal betonen, weil die Psychiatrie ist kein Ort, wo Menschen hingesperrt werden, wie ja das Stigma auch häufig so dargestellt wird, sondern nein, der Großteil, genau wie du sagst, sind Menschen, die freiwillig in psychiatrischer Behandlung sind.
Genau. Die Unterbringungszahlen liegen je nach Region, Krankenhaus und so weiter ungefähr bei zwischen 10% und 15% der Menschen sind sozusagen unfreiwillig in der Behandlung. Wenn ich jetzt sozusagen aus dem Praktischen berichten darf, ich leite ja die Klinik für Suchtmedizin hier in der Kai-Jaspers-Klinik und bin die stellvertretende ärztliche Direktorin, habe langjährig Menschen in psychiatrischen Krankenhäusern behandelt und auch viele Patienten schon aufgenommen, die unfreiwillig in die Klinik gekommen sind, dann muss ich sagen, ein deutlich überwiegender Teil der Patienten, die zunächst unfreiwillig in die Behandlung gebracht worden sind, sagen innerhalb von wenigen Tagen, es ist gut, dass ich hier bin, ich bleibe auch freiwillig in Behandlung. Die Bedingungen, unter denen Menschen behandelt werden können, ohne dass sie sich selber zu der Behandlung entschlossen haben, sind sehr, sehr eng, und wir haben, muss man sagen, auch immer nach einem milderen Mittel zu suchen. Es ist nicht etwas, wo ich sagen würde, das kann man leichtherzig tun, jemanden dazu zu zwingen, in psychiatrische Behandlung zu gehen oder auch in der psychiatrischen Behandlung dann weitere Zwangsmaßnahmen anzuwenden. Das ist etwas, wo wir uns alle darüber klar sein müssen, dass es sich um schwere Grundrechtseingriffe handelt und dass das zentrale Ziel immer daran stehen muss, die jegliche Maßnahmen gegen den Willen des Patienten weitmöglichst zu vermeiden und andere Maßnahmen zu suchen, die mit denen der Patient sozusagen übereinstimmt. Um jemanden in der Klinik gegen seinen Willen zu behandeln, muss sozusagen von einem Arzt festgestellt worden sein, dass er akut gefährlich ist, für entweder für sich selbst oder für andere Menschen. Das wäre sozusagen dann der Grund, jemanden auf der Rechtsgrundlage des PsychKGs, das in jedem Bundesland ein ganz klein bisschen anders aussieht, in ein psychiatrisches Krankenhaus zu bringen. Oder wenn bereits ein gesetzlicher Betreuer vorhanden ist, auch auf der Grundlage des Betreuungsrechts, wenn es sich um Selbstgefährdung handelt, also um Eigengefährdung. Ein gesetzlicher Betreuer, der ja den eigentlichen Willen des nicht erkrankten Patienten umsetzen soll und das auch in der Regel tut, der hat auch die Möglichkeit zu sagen, diese Person ist jetzt dringend behandlungsbedürftig und es besteht Gefahr für ihn oder für sein Eigentum, wenn er nicht behandelt wird, und kann auf dieser Grundlage, dass er sagt, es ist wirklich eine ganz dringende Behandlungsbedürftigkeit da und ich habe das mit der Person abgesprochen, dass in dieser Situation ich für ihn entscheide, dass er in die Klinik gehen muss, jemanden in die Klinik einweisen.
Und woran macht man diese Eigen- und Fremdgefährdung fest? Also wie weit muss es sozusagen gehen, als dass man diese Zwangsunterbringung durchführen darf? Weißt du, wie ich das meine? Also so, was muss passieren? Also muss schon, also reicht eine Drohung oder das versuchte Durchführen von einer Eigen- oder Fremdgefährdung? Wie sieht das Ganze aus?
Das ist tatsächlich ja etwas, was eingeschätzt werden muss in der Situation. Also es geht immer um eine akute Gefährdung. Es geht nicht darum zu sagen, dieser Mensch hat jetzt eine Lebensführung, die möglicherweise, wenn er so weitermacht, irgendwann dazu führt, dass er aufgrund schlechter Gesundheitssorge zu Schaden kommt, sondern es muss eine akute Gefährdung vorliegen. Zum Beispiel, diese Person hat ganz eindeutig geäußert, dass sie die Absicht hat, sich zu töten, und zwar bei gleichzeitigem Vorliegen einer psychischen Erkrankung. Das wird bei Suizidalität fast immer sozusagen so eingeschätzt, dass diese Person eine psychische Erkrankung hat oder zumindest, dass sie ärztlich untersucht werden sollte. Bei einer Fremdgefährdung ist es genauso. Es ist sozusagen eine Unterbringung in der Psychiatrie nur dann möglich, wenn man davon ausgeht, dass eine psychische Erkrankung die Grundlage der Fremdgefährdung ist. Und die Fremdgefährdung heißt zum Beispiel, dass die Person, und da reicht durchaus Bedrohung aus, droht, jemandem etwas anzutun oder jemandem bereits etwas angetan hat, also andere Menschen in Gefahr kommen. Es können aber auch gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr sein, wie zum Beispiel Autofahren unter Alkoholeinfluss. Es können bei der Eigengefährdung, kann es nicht nur die Suizidalität sein, sondern zum Beispiel auch die Orientierungslosigkeit einer Person oder ein sozusagen völlig unvorsichtiges Verhalten in Situationen, wo jemand absolut in Gefahr kommt. Also jemand ist verwirrt und läuft auf der Autobahn rum, oder jemand ist steht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss und läuft irgendwo rum, wo er in Gefahr kommen könnte. Das sind Situationen, die eben eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung beinhalten und wo die Personen dann gegen ihren Willen in die psychiatrische Behandlung gebracht werden können.
Du hast ja gerade betont, dass es auf der Grundlage von psychischen Erkrankungen diese Gesetze greifen oder einer vermuteten psychischen Erkrankung, richtig?
Richtig.
Und auf der anderen Seite aber auch immer wieder betont natürlich, dass es ganz, ganz enge Richtlinien sind, die es da gibt, und dass, genau, es nicht mal eben so passiert, sondern dass es das Ultimatio Ratio ist, was wir hier haben. Und ein Konflikt, der mir die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf schwirrt, ist der Konflikt mit der Einwilligungsfähigkeit, weil ab wann sagt man dann diesen Menschen oder in dem Fall dann ja auch Patienten und Patientinnen, okay, ihr seid jetzt nicht mehr in der Lage einzuwilligen und wir übernehmen das in dem Sinne ja für euch?
Diese Fragestellung der Einwilligungsfähigkeit stellt sich ja vor allem bei Patienten, die entweder im Rahmen einer Psychose oder im Rahmen einer Intoxikation oder im Rahmen einer hirnorganischen Erkrankung tatsächlich nicht in der Lage sind, ihren freien Willen zu bilden oder nach dem gebildeten Willen zu handeln, durch die Erkrankung. Die Frage der Einwilligungsfähigkeit stellt sich natürlich auch bei einem bewusstlosen Patienten oder auch bei einem Patienten, der eine schwere Demenz hat oder einem Patienten, der primär eine Intelligenzminderung hat, sodass er nicht in der Lage ist, die Konsequenzen seiner Handlungen zu verstehen. Die Frage der freien Willensbildung ist ja eine Frage, die es sowohl juristisch als auch philosophisch gibt. Die beiden Aspekte der freien Willensbildung sind da nicht immer ganz deckungsgleich. Da kann man sehr, sehr lange drüber philosophieren. Aber es geht tatsächlich in der Zwangsbehandlung in der Psychiatrie eigentlich nicht darum, den Willen des Patienten zu brechen oder sowas, sondern es geht darum, herauszufinden, was wäre denn eigentlich der Wille dieser Person, wenn sie jetzt nicht psychisch krank wäre, wenn sie jetzt nicht erkrankt wäre. Und dazu zieht man halt die Lebensvorgeschichte, aber auch die Angehörigen, Menschen, die diese Person schon lange kennen, hinzu und versucht sozusagen das auch herauszufinden. Man unterstellt natürlich aber auch ein gewisses Maß an gesundem Menschenverstand.
Und das ist irgendwie total spannend, weil die Zwangsbehandlung ja in dem Sinne auch da ist, um das Leben zu retten. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch in solchen Zusammenhängen zu einem tiefen Misstrauen führen, was da ja vorkommen kann. Und da würde mich mal interessieren, wie du das im klinischen Alltag so erlebst.
Also tatsächlich ist es so, dass die Unterbringung in der Psychiatrie der erste Schritt ist und wir dann natürlich die Patienten, die bei uns untergebracht werden, genauso wie jeden anderen Patienten in die Behandlung aufnehmen und mit ihnen gemeinsam versuchen, in ein Bündnis zu kommen, erstmal herauszufinden, was eigentlich überhaupt passiert ist und was dahinter steckt und möglicherweise auch, was es für Erkrankungen gibt und so weiter. Wir haben ja tatsächlich, muss man sagen, den Vorteil, wenn wir in der Klinik sind, wir haben den Patienten nicht abgeholt. Der ist zu uns gebracht worden und das heißt, wir haben die Chance, uns mit ihm zu verbünden und zu sagen, wir haben jetzt diese Situation, Sie sind jetzt hier untergebracht worden. Wir finden die Gefahr nachvollziehbar, die in der Sie gesteckt haben oder die von Ihnen ausgeht. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam herausfinden, was steckt dahinter und wie können wir eben auch einen Ausweg finden? Wie können wir helfen? Was würde Ihnen vielleicht gut tun? Das ist eine günstige Basis für eine Behandlung, die dann genauso abläuft wie bei jedem Patienten, der freiwillig kommt, nämlich indem wir Diagnostik machen, indem wir versuchen herauszufinden, was ist los, indem wir uns überlegen, wie kann man Symptome lindern und so weiter. Und der entscheidende Punkt ist dann, mit dem Patienten in ein Bündnis zu kommen. Und es ist immer die freiwillige Behandlung die bessere Lösung. Also es ist auch immer das Ziel, mit dem Patienten möglichst schnell aus der Situation herauszukommen, dass er unfreiwillig bei uns ist. Wir haben dann aber eben auch noch die Situation, dass wir manchmal Patienten haben, die also viele der Patienten, die unfreiwillig da sind, lassen sich dennoch auf Behandlung ein, weil sie eben schon erkennen, es gibt eine Notwendigkeit, dass ich jetzt behandelt werde. Es gibt eine Erkrankung, die behandlungswürdig ist. Und es gibt eben aber auch Patienten, die wenige Patienten, die sagen, ich will nicht hier sein und ich lasse mich von euch auch nicht behandeln. Und bei denen gleichzeitig weiterhin eine akute Gefährdung besteht. Und bei diesen Patienten gibt es einen sehr, sehr, muss man sagen, eine sehr, sehr ausführliche Erforschung dieser ganzen Situation, die mit mehreren Begutachtungen und mehreren verschiedenen Blickwinkeln sozusagen verbunden ist und die aber damit enden kann, dass man schlussendlich dem Patienten auch zwangsweise Medikamente verabreicht. Meine Erfahrung ist, dass das ganz, ganz selten nur notwendig ist und dass wir in der Regel in der Zeit, die es braucht, bis dieser ganze Prozess durchlaufen ist, mit dem Patienten auch in einem Behandlungsbündnis sind und in einer freiwilligen Behandlung.
Also kann man schon sagen, dass eine zwangsmäßige Einweisung nicht gleichzeitig heißt, dass die Menschen dann zwangsweise dort auch festgehalten werden, sondern sich dann vielleicht auch nach dieser Zwangseinweisung Einweisung dafür entscheiden, dieser Behandlung Folge zu leisten, einfach weil sie selber den positiven Effekt auch sehen.
Genau, und zum Beispiel auch vorgeschlagene Medikamente dann einnehmen, weil sie sagen, ja, ich glaube auch, dass mir das helfen könnte. Vielleicht auch manchmal, um zu sagen, na gut, ich bin soweit kooperativ und ich will ja hier auch wieder raus, aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, sondern es geht ja immer darum, dass wir dem Patienten auch eine Hilfe geben, die ihm längerfristig hilft und nicht nur etwas, was sozusagen jetzt wirkt und was dann, so wie der Patient nicht mehr per Gesetz untergebracht ist, sofort wieder beendet wird, sodass es dem Patienten möglicherweise wieder schlechter geht.
Und wenn sich die Menschen dann nach einer Zwangseinweisung beispielsweise auf die Behandlung einlassen, merkt man bei diesen Menschen denn trotzdem einen Unterschied zu Patienten und Patientinnen, die nicht zwangsweise eingewiesen wurden? Also hinterlässt es manchmal auch Spuren bei den Betroffenen?
Im optimalen Fall ist es so, dass die Patienten feststellen, ich hatte unheimliche Angst vor der Psychiatrie, tatsächlich gab es dafür, aber vielleicht Gründe, aber ich kann eigentlich, habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass ich keine Angst haben muss vor der Psychiatrie, sodass sie das nächste Mal, wenn sie behandlungsbedürftig werden, frühzeitig in die Behandlung kommen und freiwillig in die Behandlung kommen und einfach sagen, ich brauche wieder eure Hilfe, es geht mir nicht gut. Das ist natürlich der optimale Verlauf. Es gibt aber Patienten und es gibt auch Erkrankungen und es gibt Menschen, die haben schlechte Erfahrungen und so weiter. Und da sind auch dann weitere und freiwillige Behandlungen notwendig. Die Behandlung selber läuft bei den Patienten, die unfreiwillig da sind, und bei den Patienten, die freiwillig da sind, im Großen und Ganzen aber gleich ab. Na? Und wir suchen mit den Patienten ein Behandlungsbündnis. Wir möchten gerne gemeinsam mit den Patienten nach Lösungen suchen und gemeinsam überlegen, welche Maßnahmen können helfen, damit es ihnen besser geht.
Und wie ist das zum Beispiel nicht nur jetzt für die Patienten und Patientinnen, wenn sie Zwang in der Psychiatrie erfahren, sondern wie ist es auch für Angehörige?
In dem weit überwiegenden Teil der Fälle, wo Menschen zu uns gebracht werden, ohne dass sie in der Psychiatrie behandelt werden wollen, ist es so, dass sich die Angehörigen in einem langen Prozess vorher schon darum bemüht haben, dass die dann späteren unsere Patienten sozusagen in die Behandlung kommen. Die Angehörigen sind häufig sehr erleichtert, dass jetzt nun endlich Hilfe kommt, dass sie sozusagen nicht mehr in der Verantwortung stehen, sie nicht mehr die ganze Zeit Angst um ihre Angehörigen haben müssen, sondern dass die Angehörigen jetzt Hilfe bekommen, die dann eben auch adäquat ist und den Betroffenen von psychischen Erkrankungen aus der akuten psychischen Erkrankung wieder raushilft.
Und der Punkt ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, den du sagst, dass es aus der akuten Krise heraus helfen soll und keine Dauerlösung ist, Zwang auf diesen Patienten oder diese Patientin auszuüben in dem Sinne, sondern dass es erstmal nur darum geht, ja, so ein bisschen den Startschuss für eine gemeinsame Behandlung, für einen gemeinsamen Weg irgendwie zu schaffen, richtig?
Das ist auf jeden Fall das, was wir uns immer wünschen. Und ganz häufig gelingt das eben auch. Ganz häufig ist es so, dass die Patienten, wenn sie einmal die Erfahrung gemacht haben, die wollen mir tatsächlich helfen, dann eben auch freiwillig wieder in die Behandlung kommen, wenn es ihnen wieder schlechter geht. Häufig auch gar nicht mal in irgendein geschützt geschlossenes Setting müssen, sondern auf einer offenen Station wieder aufgenommen werden, wenn es ihnen schlecht geht. Oder auch nur einen ambulanten Psychiater oder Psychotherapeuten oder ihren Hausarzt aufsuchen, wenn es ihnen wieder schlechter geht, der dann eben frühzeitig mit ihnen zusammen überlegen kann, wie kann verhindert werden, dass es wieder so schlimm wird wie beim letzten Mal.
Und die Szenarien, die wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, sind ja eher Szenarien, wo eine gute Krankheitseinsicht dann ja auch irgendwann vorliegt, wenn ich das richtig verstehe.
Wenn es alles gut läuft, dann
genau,
ist das so.
Genau, wenn es richtig vorliegt. Wenn es richtig läuft oder optimal läuft. Aber auf der anderen Seite wenn Menschen, weil manche psychische Erkrankungen machen es ja auch einfach schwer, eine gute Krankheitseinsicht zu haben, weil es gibt Krankheiten in der Psychiatrie, die wir ja auch in diesem Podcast schon besprochen haben, die sind ich dystonisch, die sind abgrenzbar von sich selber. Man denkt sich selber, ja, irgendwie ist das gerade total komisch, was ich mache oder was ich denke. Das passt gar nicht zu mir, aber es ist halt trotzdem da. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch Erkrankungen wie beispielsweise die Schizophrenie, wo man sich selber von der Krankheit gar nicht so abgrenzen kann und vielleicht auch gar nicht diese Krankheitseinsicht hat und sagt, nee, mit mir ist doch alles in Ordnung, nur ihr wollt mich doch alle dies und jenes. Und da stelle ich mir das relativ schwierig vor mit diesem gemeinsamen Weg, den du gerade benannt hast.
Ich glaube, auch da geht es im Wesentlichen darum, dem Patienten klarzumachen, dass wir sozusagen die Situation nicht geschaffen haben, in der wir jetzt gemeinsam stecken, sondern dass wir mit ihnen gemeinsam gucken wollen, wie sie da rauskommen können. Und den meisten Patienten mit Schizophrenie geht es wirklich sehr schlecht. Es ist nicht so, dass es denen gut geht. Manche Patienten haben schlechte Vorerfahrungen mit Behandlungen. Manche Patienten haben einen langen Weg, in dem der sozusagen ohne Behandlung gelaufen ist hinter sich. Und dann ist es häufig sehr schwer für sie zu sagen, ja, es geht mir schlecht und ich brauche wirklich Hilfe. Und dann und vor allen Dingen, wenn sozusagen die Patienten der Überzeugung sind, nicht krank zu sein. Das ist bei der Schizophrenie manchmal Teil der Erkrankung. Und dennoch ist es so, dass wir eben sehr genau schauen müssen, ist das eine Person, die schlussendlich psychisch krank ist und sich gegen die Behandlung entscheidet und das auch tun kann? Oder ist es eine Situation, die möglicherweise für sich selbst oder für andere Menschen gefährlich ist, weil sie sich gegen die Behandlung entscheidet? Und wenn diese Gefährdung offensichtlich ist, wenn sie zum Beispiel dadurch deutlich geworden ist, dass die Person vor der Krankenhausaufnahme andere Menschen angegriffen hat oder versucht hat, sich selber zu töten oder sowas, und wir kommen nicht in ein Behandlungsbündnis, dann kann es eben durchaus sein, dass wir dem Patienten auch zwangsweise Medikation verabreichen müssen. Und bei diesen Patienten ist es natürlich auch häufig schwierig, dass das Behandlungsbündnis gut steht. Die Zwangsbehandlung, auch wenn sie sozusagen medikamentös durchgeführt werden muss und mit Zwang, hilft häufig, dass die Patienten dann im Nachhinein sagen, danke, dass ihr das getan habt, es geht mir viel besser. Kommt aber ein weiterer Krankheitsschub, kann diese Kenntnis auch wieder verloren gehen. Na, deshalb setzen wir alles daran, dass die Patienten möglichst freiwillig behandelt werden.
Auf jeden Fall. Und da ist ja auch nochmal ganz wichtig, auch irgendwie zu sagen, dass es ja auch, wie du schon sagst, es ist so ein ganz schmaler Grat, auf dem man sich da befindet. Weil auf der einen Seite möchte man einfach die Möglichkeit überhaupt bieten, die vielleicht durch diese psychische Erkrankung auch genommen wird in dem Zeitpunkt, gesund zu werden, und möchte diesen Weg ebnen, sodass er dann aber auch weiter von alleine mit Unterstützung gegangen werden kann. Auf der anderen Seite ist aber auch immer dieses Risiko, Menschen vielleicht auch, ja, etwas, also nicht in dem Sinne anzutun, aber mit Menschen etwas zu machen, was sie eigentlich in dem Moment gar nicht wollen, und dass man sich selber das Recht rausnimmt und sagt, ich weiß jetzt gerade, was besser ist irgendwie. Und das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz schmaler Grat, auf dem man sich bewegt und der ja auch immer wieder von aus Sicht der Menschenrechte und so weiter kritisiert wird. Und da würde mich auch nochmal interessieren, wie stehst du denn dazu?
Ich glaube, dass es Patienten gibt, deren Leid so groß ist, dass wir keine Alternative dazu haben, zu sagen, um dein Leid zu lindern, muss ich dich jetzt leider sozusagen auch dazu zwingen. Die Schwelle ist für mich wirklich sehr hoch. Die Wege sind zum Glück sehr lang. Ich finde das bis zu einem gewissen Grad auch richtig, dass es einfach eine Weile dauert, und ich möchte immer alles daran setzen, einen milderen Weg zu finden. Aber es gibt manchmal Situationen, wo es nicht anders geht. Auch zum Beispiel bei Patienten, die zum einen ein hohes Leid haben, zum anderen immer wieder andere Menschen angreifen, haben wir schlussendlich keine andere Möglichkeit. Das tun die Menschen ja nicht aus Dissozialität oder weil sie kriminell sind, sondern weil sie zum Beispiel sich immer wieder ganz fürchterlich bedroht fühlen oder Angst haben oder der Überzeugung sind, dass sie, um die Welt zu retten, jetzt diese Tat begehen müssen und so weiter. Die meisten quälen sich mit solchen Taten dann fürchterlich rum und auch damit, dass sie zum Beispiel jemandem Schaden zugefügt haben. Das sind Situationen, da haben wir manchmal keine Alternative. Mir fällt das jedes einzelne Mal richtig, richtig schwer, über den Kopf von jemandem entscheiden zu müssen. Ich finde, dass ich dazu eigentlich kein Recht habe, aber manchmal die Pflicht.
Ich finde, das fasst es eigentlich total gut nochmal zusammen, was du gerade gesagt hast. Und auch danke für deine ehrlichen und aufrichtigen Worte von dir ganz persönlich zu dieser Situation. Ich finde, das ist total wertvoll, davon auch jetzt einfach nochmal was zu hören. Und jetzt möchte ich einfach nochmal von Ulrike wissen, was ist dir besonders wichtig, jetzt nochmal zu diesem Thema zu sagen?
Mir ist es tatsächlich wichtig, dass wir über alle Zwangsmaßnahmen, die wir in der Psychiatrie durchführen, mit den Betroffenen von diesen Zwangsmaßnahmen sprechen müssen im Anschluss. Wir müssen nachbesprechen, wenn es zu einer Unterbringung gekommen ist, und mit dem Patienten drüber reden, wie ist die Situation gewesen und wie ist es dann weitergegangen und wie sind sie jetzt sozusagen in der Therapie, wo stehen Sie in der Therapie, wie geht es jetzt in Ihrem Leben weiter und können Sie nachvollziehen, dass es eine Rechtfertigung dafür gab, dass Sie untergebracht worden sind, wenn wir andere Zwangsmaßnahmen haben, wie zum Beispiel eine Maßnahme wie eine Fixierung, weil jemand zum Beispiel jemanden angegriffen hat oder versucht hat, sich selber zu schädigen und durch nichts anderes davon abzuhalten war, dann müssen wir diese Maßnahme nachbesprechen und auch Zwangsmedikation müssen wir mit dem Patienten besprechen, um zu schauen, wie war die Gefühlslage, wie hat sich das ausgewirkt, dass diese Zwangsmaßnahme dann notwendig war. Ist es jetzt verständlich, dass diese Zwangsmaßnahme notwendig war, und können die Betroffenen annehmen, dass ihnen keiner irgendwas Böses wollte, sondern dass es schlussendlich um ihre Behandlung, um ihre Unversehrtheit, manchmal auch um die Unversehrtheit von anderen Menschen gegangen ist, die nicht anders zu erreichen war in der Situation.
Also spielt hier Schutz eine ganz große Rolle und auch wieder Vertrauen, weil diese Gespräche, die man davor, danach, währenddessen führt, haben ja alle auch den Zweck, diesem Vertrauensverhältnis zwischen Behandler und Behandeltem nicht zu schaden oder dem, der untergebracht wird. Ja, und ich finde, das ist wirklich nochmal ganz, 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 ganz wichtig, das nochmal hervorzuheben, dass halt Zwang wirklich eine der letzten Sachen ist, die man macht, um zu schützen, die Person vor sich selber oder andere Personen vor dieser Person. Und dass es aber auch nicht unter den Teppich gekehrt wird, denn es wird darüber gesprochen, wir reden hier auch offen darüber, damit es einfach auch den Menschen zugänglicher wird und dass es dann nicht heißt, die Person wird einfach weggesperrt, sondern nein, der Mensch bleibt Mensch. Es wird mit diesen Menschen gesprochen und versucht, gemeinsam doch irgendwie eine Lösung zu finden, auch wenn der Startschuss für diese Lösung manchmal etwas ist, wo eine Partei dann doch vielleicht die Zügel in der Hand hat.
Genau. Also ich habe super gut zusammengefasst, Emma, vielen Dank.
Ich habe heute super viel gelernt von dir. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und falls du jetzt nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich mich verabschieden von euch da draußen und von dir, Ulrike. Und danke, dass wir das heute hier so besprechen konnten.
Ich bedanke mich auch und sage auch Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.